Geliebte Brüder und Schwestern im Herrn, wir begrüßen euch aufs Herzlichste von Zürich aus zu dieser Wortbetrachtung mit Bruder Frank. Möge der Herr euch segnen, wie er uns segnet hier in Zürich. Möge er gegenwärtig sein in allen Teilen der Welt, die ihr jetzt mithört. Lass mich zur Einleitung ein Wort lesen aus 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1, Verse 12 bis und mit 16. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst, und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Liebe Brüder und Schwestern, diese Worte hätte ebenso gut Bruder Frank geschrieben haben können. Denn auch er war immer bedacht, uns das Wort näher zu bringen. Er war darauf bedacht, eine Verbindung nicht zu ihm, sondern zum Herrn herzustellen, zwischen den Gläubigen und dem wahrhaftigen Gott. Nicht Menschenworte, nicht Deutungen, nicht eigene Gedanken, sondern das reine, wahre Wort Gottes. Lasst uns bedenken, dass am Ende nur noch das Wort Gottes, das reine Wort, stehen wird. Keine Deutungen mehr, keine eigenen Gedanken mehr, sondern nur das eine wahre Wort Gottes. So muss auch an uns alles abfallen, was nicht vor Gott bestehen kann. Genauso gut, wie alle Deutungen abfallen müssten, muss an uns alles abfallen, was nicht bestehen kann vor Gott, damit wir am Ende als reine Braut vor ihm stehen dürfen, damit wir wirklich in weißen Kleidern vor Gott hintreten dürfen. Möge die heutige Wortbetrachtung dazu dienen, dass wir diesem Ziel wiederum einen Schritt näher kommen. Der Herr möge uns alle segnen. Lasst uns zusammen beten. Treuer himmlischer Vater, wir danken dir für all deine Güte und Treue, die wir immer und immer wieder erfahren durften. Und heute noch erfahren. Segne uns, Herr, aus dem Reichtum deiner Gnade. Segne deine Gemeinde. Halte sie zusammen. Wir bitten dich um deines Namens willen. Herr, du hast jedes Einzelne beim Namen gerufen. Du kennst jedes Einzelne beim Namen. Dafür danken wir dir, Herr. Halte uns an deiner Hand, führe uns, leite uns und gestatte dem Feind nicht, dass er zwischen uns tritt, sondern stärke uns, damit wir dem Feind entgegnen können. Herr, wir danken dir, dass diese Andacht dazu dienen wird, dass wir stärker werden, zuversichtlich werden und dass wir schlussendlich gesegnet von hier wieder nach Hause gehen dürfen. Herr, segne uns. Das ist unser Gebet. Amen. Amen.
Man könnte über die Zeit und die Zeichen der Zeit, über die politische, über die religiöse, über die gesamte Entwicklung bestens Bescheid wissen. Und hätte man selber nicht die Gemeinschaft mit Gott, überhaupt wäre man kein Gotteskind geworden, dann wäre das eine Information für unseren Kopf und das Herz und Leben ginge leer aus. Beides ist wichtig. Erstens, dass wir unseren Weg zu Gott finden. Die Versöhnung, die auf Golgatha geschah, erleben und so durch den Geist Gottes zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren werden, um ein Teil dessen zu sein, was Gott nun begonnen und auch vollenden wird mit seiner Gemeinde. Auch folgender Gedanke wurde mir vor kurzem sehr wichtig. Von Natur aus ist, wie die Schrift sagt, jeder Mensch tot in Sünden und Übertreten. Er spürt überhaupt nicht das, was fehlt. Er ist tot, geistlich tot, umrahmt von vielen religiösen Dingen, aber geistlich tot. Erst durch die Verkündigung des Evangeliums wird der Mensch wachgerüttelt, bekommt Sündenerkenntnis, begreift von Gott getrennt und verloren zu sein und kann dann um Rettung und Gnade flehen und so Gott persönlich erleben. Bei der Verkündigung des Evangeliums ist es deshalb wichtig, dass die Menschen in der Tat von ihrem geistlichen Tode erweckt und dessen bewusst werden, dass Gott den Tod des Sünders nicht will, sondern dass sich alle bekehren und leben. Und Herr sagte ja, ich bin gekommen, auf dass sie leben und volles Genüge haben. Nicht einen Glauben, nicht eine Religion, nicht eine Konfession hat Gott auf die Erde gebracht, sondern das Heil ist den Menschen erschienen. Titus Kapitel 3. Also ist die Gnade Gottes allen Menschen erschienen, die uns das Heil bringt. Heute haben wir ja vor, über die Ereignisse zu sprechen, die ja ganz aktuell sind. Es geschieht ja so viel. Die Politiker haben Mühe mitzukommen. Die Geschichte, alles überrollt uns ja. Die laufen ja hinterher, um den Dingen noch nachzukommen. Es geschieht also tatsächlich vor unseren Augen sehr viel. Und mit den meisten hätten wir gar nicht gerechnet. Das heißt, die überwältigende Mehrzahl hätte damit gar nicht gerechnet. Diese Generation war es ja gewohnt, dass der Kalte Krieg fortgesetzt wird, eine Trennungslinie durch Land und Kontinent geht und der eine dem anderen Gram ist Ost gegen West, West gegen Ost. Und siehe da, seit einiger Zeit ist nun alles ganz anders geworden. Wir sind über diese Entwicklung sehr erfreut und gleichzeitig, wenn wir es biblisch einordnen dürfen, erkennen wir klarstens daraus, wie viel die Uhr eigentlich geschlagen hat. Und ich habe das schon sicherlich geschrieben, und auch hin und her darüber gesprochen, die Bilder oder Symbole des prophetischen Wortes zu erkennen und einzuordnen, ist eigentlich für uns im Moment das Allerwichtigste. Und wir müssen auch diese Gnade Gottes einmal hoch einschätzen. Denn wie viele lesen die Heilige Schrift und haben nicht den Anschluss an das, was da dargelegt wird und an das, worum es geht. Und da sei es wirklich gestattet, auch an dieser Stätte dem Herrn Dank zu sagen für die Sendung seines Knechtes Bruder Brenhem, den Gott ja nun wahrhaftig in unserer Generation in einer einmaligen Weise gebraucht hat. Man soll eben Gott Recht geben und das, was er tut, respektieren und ihm dafür von Herzen danken, um dann auch vollen Anteil und Segen an dem zu haben, was Gott tut. Es ist in der Tat so, dass auf die Dauer nur gesegnet werden kann, wer mit Gott mitgeht. Wer gegen das Wirken Gottes geht, der wird kein Gelingen haben. Es wird nicht möglich sein, vor Gott zu bestehen. Ich schaue hier auf ein Wort, Bruder Müller, las auch schon aus dem Propheten Jesaja. Ich schaue hier auf Jesaja 55 und ich möchte einige Schriftstellen lesen, damit wir wissen, dass es nicht ein Vortrag ist, den Menschen erarbeitet haben, sondern dass wir aus der Heiligen Schrift lesen. Zunächst noch Jesaja 55 von Vers 6. Suchet den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der auf Frevel bedachte seine Gedanken und kehre zum Herrn zurück, dass er sich seiner erbarme und zu unserem Gott, denn er übt reichlich Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, so lautet der Ausspruch des Herrn, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Besonders den erst vorgelesenen Vers, suchet den Herrn, solange er sich finden lässt. Es wird in aller Kürze bestätigt und erfüllt sein, dass die Gnadenzeit abgelaufen, die Tür verschlossen und Menschen zu den Bergen und Hügeln schreien werden, verbergt uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Throne sitzt. Wir werden einige Schriftstellen lesen und ich darf das noch einmal hervorheben. Es ist nicht unsere Absicht, Menschen Angst zu machen. Das wäre nicht richtig. Aber wenn wir die letzte Warnung nicht geben, dann lastet Schuld auf uns, weil wir es gewusst haben und anderen es nicht gesagt hätten. Also müssen wir, auch wenn wir uns zunächst damit ein wenig lächerlich machen, man wird ja, wenn man über die geistlichen Dinge spricht, ohnehin als dritter Klasse Mensch betrachtet, man passt nicht in diese Gesellschaft hinein, man ist ein Außenseiter und vieles andere mehr. Doch wir nehmen das gerne auf sich, auf uns, manchmal nicht so gern, aber wir nehmen es einfach auf uns, weil das unser Los ist, das uns zu viel. Am Ende wird aber offenbar werden, dass wir Gott geglaubt haben. Und Gott wird zu seinem Worte stehen. Dafür haben wir die Garantie von ihm, dass sein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausrichtet wozu es gesandt wurde. Als erstes, wie schon hervorgehoben, kommt es wirklich darauf an, dass unser geistliches Verständnis für die Schrift geöffnet wird, dass wir Zugang zu dem bekommen, was geistliche Natur ist. Und wenn Paulus an die Korinther schreibt, der natürliche Mensch vernimmt nichts, was vom Geiste Gottes kommt, dann ist das heute noch wahr. Die größten Professoren können sich mit ihrem Intellekt über die Schrift hermachen und sie verstehen Gott und Gottes Wort nicht. Es muss durch den Heiligen Geist geoffenbart werden. Nur dann werden wir es verstehen und Zugang zu diesen geistlichen und göttlichen Dingen haben. Gott schenke uns während den wenigen Minuten, könnte man jetzt fast sagen, Gnade, während der Betrachtung doch ein wenig in das hineinzuschauen, was er sich vorgenommen hat. Die Botschaft oder das Thema für heute könnte man so beschreiben: die Wiederkunft Jesu Christi und die Erfüllung biblischer Prophetie. Ich glaube, dass wir mit diesem Thema ungefähr berühren, worum es jetzt geht. Wann ist, dass wir mit der Wiederkunft des Herrn wirklich rechnen dürfen? Und das sind jetzt nicht Behauptungen, die wir einfach in den Raum stellen, weil es uns so passt oder weil wir es möchten. Das sind Tatsachen, die uns in der Heiligen Schrift wirklich dokumentiert wurden und die wir glauben. Es gibt viele Bibelstellen, die nicht alle zu lesen sein werden, in denen der Herr deutlich gesagt hat: ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. So steht's in Johannes 14 geschrieben. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11 steht dann: dieser Jesus, der von euch in den Himmel emporgehoben wurde, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel auffahren sehen. Und dann die vielen Bibelstellen: 1. Korinther 15 von Vers 51, 1. Thessalonicher 4 von Vers 13 und eben all die anderen Bibelstellen, Matthäus 25 und wo immer sie zu finden sind, die von diesem wirklich großen oder größten Ereignis der Heilsgeschichte sprechen, von der Wiederkunft des Herrn. Und da kann als erstes gefragt werden: es ist bereits 2000 Jahre darüber gesprochen worden, man hat es erwartet und bis heute ist es noch nicht geschehen. Dann könnte man die Frage ergänzen und einfügen: wie können wir wissen, dass es jetzt soweit ist und nicht schon vor 400 oder 200 Jahren schon soweit war? Und gerade dieser Punkt, der uns das absolut und die Gewissheit gibt, dass es jetzt die Zeit ist und nicht schon vorher war, um diesen Punkt geht es. Und er wird uns in der biblischen Prophetie beziehungsweise in ihrer Erfüllung so deutlich vor Augen geführt, dass es da keinen Fehlschlag geben kann. Eben aufgrund der ganz genauen Beschreibung der Dinge, die eben als Begleiterscheinungen, als Zeichen der Zeit oder auch der Endzeit in der Heiligen Schrift im Voraus gesagt wurden, so dass wir, um mit den Worten des Herrn zu sprechen: wenn ihr das alles seht, dass es geschieht, dann hebet eure Häupte empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Diejenigen, die das Wort kennen, die Evangelien und die Briefe gelesen haben, wissen ja, was alles darin geschrieben steht. Und auch da ist es wichtig, dass wir nicht nur lesen, was geschrieben steht, sondern das Geschriebene richtig einordnen, nämlich dahin platzieren, wo es wirklich gehört, die Heilige Schrift. Und das, was darin ausgesagt wird, ist eben ein großes Puzzle. Das muss einfach richtig zurechtgelegt werden. Und wenn das geschieht, dann weiß man genau, dass die Sache stimmt und so ihre Richtigkeit hat. Hier, wie gesagt, werden wir einige Stellen lesen, um dann klar zu erkennen, dass wir eben in der Zeit angekommen sind, in der die biblische Prophetie sich vor unseren Augen erfüllt. Ich möchte aus dem Petrusbrief beginnen. Wir alle kennen ja die Heilige Schrift gut, dennoch werde ich es lesen. 2. Petrus, Kapitel 1 und dann noch weitere Stellen in die Betrachtung mit einbeziehen. 2. Petrus, 1. Kapitel von Vers 19. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen, und ihr tut wohl, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Dabei müsst ihr euch vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt, denn noch niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen ergangen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen von Gott aus geredet. Das ist eigentlich der Kern der ganzen Sache, wenn es um Gottes Wort und auch um den prophetischen Teil des Heilsratschlusses unseres Gottes geht. Gott hat durch Menschen gesprochen. Deshalb haben sie sagen können, so spricht der Herr. Und wir haben in der Tat als Bibel Gottes Wort und nicht das Wort eines Mose oder eines Elia oder Abraham oder Jesaja, sondern in der Gesamtheit ist es Gottes Wort, und Gott hat eben nur Sprachrohre gebraucht, Männer erfüllt mit dem Heiligen Geist, inspiriert, erleuchtet und von Gott dazu gesandt und gebraucht, seinen Heilsratschluss hier auf dieser Erde im Voraus zu verkündigen und niederzuschreiben, damit alle künftigen Generationen die Möglichkeit haben würden, sich dessen zu vergewissern, dass Gott nicht im Nachhinein irgendetwas sagt, sondern es alles schon im Voraus hat sagen können. Ich werde immer dankbarer für Gottes Wort, das uns in der Tat wie ein helles Licht an einem dunklen Ort scheint. Was würden wir ohne Gottes Wort, und sagt es einmal, wir hätten gar keine Orientierung. Wir wüssten überhaupt nicht, wer Gott ist. Wir wüssten nicht, was Gott will. Wir wüssten gar nicht, welch einen Plan er hat. Wir wären wirklich ohne Orientierung. Aber so haben wir nun Gottes Wort. Und je näher wir der Vollendung kommen, umso klarer werden uns die Dinge, die Gott in seinem Worte verheißen hat, die er angekündigt hat, sei es politisch für die Nationen, religiös für die Kirchen, sei es für Israel, für die Gemeinde insgesamt, finden wir ja alles in der Heiligen Schrift. Man muss allerdings dazu sagen, dass vieles in Symbolen, in Bildern beschrieben worden ist, und wer diese prophetischen Symbole nicht kennt oder deren Bedeutung und Sinn nicht kennt, der liest die Heilige Schrift Und wenn er fertig ist, weiß er genauso viel, wie er vorher wusste. Aber wenn wir durch die Gnade Gottes auf das prophetische Wort des Alten Testaments lesen und dann die Symbole kennenlernen und sie auf das Neue Testament, besonders auf das letzte Buch der Bibel, übertragen können, dann können wir mit Petrus ausrufen, umso fester steht uns nun das prophetische Wort. Da ist also überhaupt nichts zu rütteln, sondern es steht fest, so wie der Felsen selber unbeweglich. Also prophetisches Wort, das uns hinterlassen wurde. Und ich möchte dazu auch die Stelle aus Epheser Kapitel 3 lesen. Epheser Kapitel 3, Vers 4 und 5. Daran könnt ihr, wenn ihr es liest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Es geht also darum, dass Gott uns die Dinge offenbaren kann. Aus dieser göttlichen Offenbarungsquelle haben Propheten und Apostel geschöpft. Heute sind wir diejenigen, die aus dieser göttlichen Offenbarungsquelle schöpfen dürfen. Und wir können mit aller Gewissheit ohne Vermessenheit sagen, dass wir heute genau das verstehen, was ihnen damals geoffenbart wurde, weil es auch uns geoffenbart worden ist. Es ist nämlich das gleiche Wort und derselbe Heilige Geist, der ja in alle Wahrheit führt. Und wie Jesus sagte, er wird's von dem Meinen nehmen und wird es euch offenbaren. Und der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Schön ist es, dass wir bei den Darlegungen der schriftlichen Dinge des Wortes eine Überprüfungsmöglichkeit haben. Es sind nicht Dinge, die in den Raum gestellt werden, um dann abzuwarten, was damit geschieht. Es sind fundamentierte Dinge, die als Wort Gottes einfach feststehen und, wie schon gesagt, an denen nichts zu rütteln und nichts zu schütteln ist. Das ist das Herrliche mit dem Worte Gottes, das wir nun auch sehr schätzen. Wenn wir an den Propheten Daniel denken, er war es ja, der die Endzeit auch gesehen hat. Er sah das Weltmeer bewegt. Er sah, da haben wir schon das erste Symbol, wie vier Tiere aus diesem Weltmeer emporsteigen. Was fangen wir damit an? Wenn wir nicht wissen, was ein Tier in der biblischen Prophetie bedeutet. Ich kann mich an das Dritte Reich noch gut erinnern. Habe ich auch noch die Uniform mit 12 Jahren anziehen müssen. Und immer wenn irgend so ein besonderer Mann dahin kam, dann sagt, das ist aber ein hohes Tier. Dann wusste jeder, das ist ein Bonze. Der hat was zu sagen. Alle standen stramm. Nicht? Und wir sehen, das haben die tatsächlich aus der biblischen Sprache übernommen. Ein Tier in der Bibel repräsentiert eine Macht. Es kann eine gute, es kann eine böse Macht sein, es kann ein Reich sein, es kann ein Herrscher sein. In jedem Fall Macht und Machtausübung wird durch ein Tier repräsentiert. Und die meisten Völker haben ja irgendein Wappen, einen Adler, einen Löwen, einen Leoparden. Wenn man so durch die halbe Welt gekommen ist, dann merkt man, wie auch die Völker sich diese Symbole zu eigen gemacht haben. Sie haben sie der Bibel entlehnt. Sie haben sie der Bibel entlehnt. Und schaut, wenn dann der Prophet Daniel solches sieht und sich fragt, was es zu bedeuten habe, dann bekommt er die Antwort, es werden vier Reiche auf Erden entstehen, die unterschiedlich sind voneinander. Und dann fragt er weiter, aber über das vierte Tier möchte ich mehr Aufschluss haben. Nicht über die ersten drei, über das letzte wollte er mehr Aufschluss haben. Ich auch. Die ersten drei interessieren mich ja gar nicht mehr. Die sind passé. Ich möchte jetzt das letzte Tier, das letzte Weltreich, darüber möchte ich mehr Aufschluss haben. So ging es damals schon dem Propheten Daniel. Und wer die Offenbarung liest, der wird merken, dass der Seher Johannes die ersten drei überhaupt nicht gesehen hat. Er sah nur das letzte, das für uns jetzt in der Endzeit in Frage kommt. Also, wenn man die Dinge so betrachtet, die Weisheit Gottes und wie er alles geordnet hat, dann kann man einfach nur sagen, mein Gott, wie groß bist du, wie groß bist du. Wir haben nun, wie gesagt, diese Reiche gehabt. Das letzte ist das Römische Reich. Es wurde auch zum Teil Römisches Reich Deutsche Nation genannt. Es waren Kaiser gekrönt worden und so weiter. Und ich habe es ja geschrieben. Dieser führende Kopf dieses Reiches, der ja zum Tode verwundet wurde, die Todeswunde ist geheilt vor unseren Augen. Und siehe da, das altrömische Reich lebt ganz und gar wieder auf. Und wenn die Bibel in Offenbarung 13 sagt, und die ganze Welt verwunderte sich darüber, dass eben diese Macht einmal war und dann nicht mehr ist und wieder da sein wird, die ganze Welt verwundert sich darüber. Ja, wir nicht, wir lesen es ja und sagen, heute ist die Schrift erfüllt vor unseren Augen. Und so sind wir eigentlich einerseits dankbar, andererseits doch innerlich sehr bewegt. Denn wir gehen dem Ende zu. Und schaut, es ist auch so, all die anderen Reiche, die auch nun zwischenzeitlich waren, besonders denke ich an das britische Imperium, dass sie nun wirklich so ungefähr die Hälfte der Welt unter sich hatte bis zum Zweiten Weltkrieg. Und dann plötzlich zerfiel es. Ganz Afrika, ganz Asien, alle machten sich selbstständig, alle wollten ihre Souveränität haben, nicht um zu spotten. Aber heute könnte man in der Tat sagen, von diesem Großbritannien ist ein Kleinbritannien geworden. Und wenn man das so richtig jetzt betrachtet im Licht der Erfüllung biblischer Prophetie, dann musste das alles so kommen, damit das römische Reich entstehen kann. Alle anderen Reiche müssen zerfallen und müssen ihre Macht dieser Macht zur Verfügung stellen, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Offenbarung Kapitel 17. Und so erleben wir es jetzt in jüngster Zeit, dass nicht nur das eine Weltimperium zusammenfiel. Wir erleben es jetzt ja in den letzten Monaten, so in dem letzten Jahr, dass auch das große Sowjetreich mit seinen 15 Republiken ja auch nacheinander zerbröckelt. Und das große Reich wird klein. Warum? Damit hier in Zentraleuropa dieses europäische Haus entstehen kann, wie es in der biblischen Prophetie vorausgesagt wurde. Alle anderen Reiche, so groß sie sein mögen, sie werden im Vergleich zu diesem jetzt sich erhebenden und entstehenden Weltreich klein sein. Aber wir wollen darauf jetzt gar nicht näher eingehen, sondern unsere Aufgabe ist ja folgende. Auch anhand der Zeichen der Zeit zu erkennen, wie weit wir fortgeschritten sind und das Kommen des Herrn ja auch dementsprechend näher gerückt ist. Wir haben es alle deutlich mitbekommen, jetzt am Golf in der Region dort. Ich habe am ersten Tage gesagt, als dieser Einmarsch dort geschah, es geht nicht um Kuwait. Es geht nur darum, um eine Sache zu provozieren, damit die ganze Weltöffentlichkeit ihr Augenmerk auf und gegen Israel richten wird eines Tages. Und, wie gesagt, die Politiker haben das ja auch bereits begriffen. dass es nicht nur um Kuwait geht und um einen Hassan oder Hassan Hussein, sondern um viel mehr. Um eine Strategie, nämlich um das Ende des Endes einzuläuten und die ganze Welt aufzubringen gegen das zurückgekehrte Volk Israel. Manchmal hat es mich schon gelüstet, den Politikern aus dem Mosel und dem Josua, die von Gott für Israel festgelegten Grenzen schriftlich zukommen zu lassen. Es hat doch keinen Sinn, dass sie da einfach sagen, da ist besetztes Gebiet. Die müssen auf der Ostseite des Jordans noch das Gebiet zurückbekommen, das die beiden Stämme, die zweieinhalb Stämme von Gott zugeordnet bekommen haben. Israel ist noch lange nicht so groß, wie Gott es ursprünglich bestimmt hat. Und das ist doch wirklich das einzige Land, für das Gott geografisch die Grenzen festgelegt hat. Aber um eine Sache zu schüren und dann den Tag X als Vorwand nehmen zu können, um dann den großen Schlag zu führen. Nur müssen wir, was die gegenwärtige Lage betrifft, unterscheiden. Jetzt ist die Sache in Basra. Wer weiß, was Basra auf Deutsch heißt? Paradies. Und genau dort war das Paradies. Genau dort beginnen die vier Ströme, wie sie uns im Mose beschrieben werden, die sich dann ja auch teilen. Genau da. Basra bedeutet Paradies. Und wie gesagt, in dieser Region geht das jetzt los. Aber sie ist ja von Jerusalem aus gesehen östlich. Und das, was am Ende sein wird, wird nördlich von Jerusalem sein. Man kann es im Propheten Hesekiel dreimal nacheinander lesen. Aber das, was jetzt geschieht, ist schon eine Hinführung und Einleitung zu dieser globalen Sache, von der ja auch in der Heiligen Schrift einiges geschrieben steht, sogar von dem Krieg, der dann den Leuten den Tod bescheren wird, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und die Verteilung der Gasmasken jetzt, darüber kann ich nur lächeln. Die Leute müssen eine Ahnung haben von dem, was in der Bibel geschrieben steht. Und ihr wisst ja auch die Vorbereitung darauf. Und Gott sei Dank, wieder sind es deutsche Firmen, die das da alles so schön gemacht haben. Habt ihr es gelesen? Natürlich. Die Gasfabriken, deutsches Produkt. Schande über unser Land. Aber wie gesagt, Zacharja 14, Vers 12. Darin aber wird das Strafgericht bestehen, mit dem der Herr alle Völker heimsuchen wird, die gegen Jerusalem zu Felde ziehen. Er wird ihr Fleisch vermodern lassen, während sie noch auf ihren Füßen steht. So hat es der Prophet Zacharja schon in der biblischen Prophetie im Voraus gesagt. Also, während sie noch auf ihren Füßen stehen, wird ihnen das Fleisch vermodern. Ich lese weiter. Während sie sich noch auf, die Augen werden ihnen in ihren Höhlen vermodern und die Zunge ihnen im Munde verwesen. Man muss sich das mal vorstellen. Wer über Hiroshima gelesen hat, weiß ein wenig davon. Aber das hier wird ja noch viel schlimmer sein. Das wird ja so aggressiv sein, dass praktisch die Wirkung auf der Stelle da sein wird. Und die Leute werden mit ihren, wahrscheinlich mit den Gasmasken auch noch umfallen. Augen, Zunge, alles wird, während sie noch dastehen, wird das alles in Mitleidenschaft gezogen und ein Schlag geführt werden, von dem es oder für den es keinen Ausweg geben wird. Aber schaut, Gott hat es so in seinen Worten gesagt. Und das ist heute schon auszumachen, dass es dann geschehen wird. Und wenn die Heilige Schrift sagt, dass Gott ja auch noch persönlich eingreifen wird und mit Hagelsteinen und mit allem, was dazu gehört, noch den Rest machen wird. Aber eins ist doch eben wichtig zu erkennen, auch wenn man vom Heiligen Kriege spricht. Dieses Wort steht schon im Propheten Joel. Wortwörtlich so geschrieben. Ich lese es euch vor. Da wird aufgefordert, zum Heiligen Krieg. Und zwar im Propheten Joel im 4. Kapitel von Vers 9. Joel 4 von Vers 9. Macht dieses unter den Heidenvölkern bekannt. Rüstet euch zum Heiligen Kriege. Bietet die geübten Streiter auf. Lasst alle Kriegsleute aufmarschieren und anrücken. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und so weiter und so weiter. Und dann heißt es hier in Vers 12, die Völker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinabziehen. Und dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Es wird also kommen. Und das, was jetzt vor sich geht, ist eigentlich schon dazu gedacht, um eben die Aufmerksamkeit auf diese letzte große Auseinandersetzung zu lenken. Und ihr wisst, ich war ja nun auch in der Region. Ich war auch in Kuwait, ich war in Jordanien, Ägypten, Syrien, im Libanon und so weiter. Ich kenne mich auch in der Region ein wenig aus. Und ihr braucht ja nur eure Landkarte zu nehmen, dann müsst ihr das kleine Israel doch wirklich mit der Lupe suchen, um es irgendwo am Rande zu finden. Und dann, wenn ihr die großen, immensen Flächen der arabischen Welt seht, da ist doch Platz für einige Millionen. Und warum möchte man sie dort nicht, die eigenen Brüder? Seht, es ist alles ein Politikum. Auch das habe ich gesehen, direkt am Stadtrand von Amman in Jordanien, dass die künstlichen Lager der Palästinenser aufrechterhalten werden, obwohl der große Mercedes 350 vor der Türe steht und die Fernsehantennen von jeder Baracke den Himmel zeigen. Aber die Leute müssen dort bleiben, damit man sagen kann, bitteschön, hier sind sie noch. Anstatt, dass man ihnen Freiheit gewähren würde, dass sie sich selber Wohnung und so weiter suchen. Aber wie gesagt, wollen wir in diese Dinge nicht weiter eingehen. Es muss so sein, damit die ganze Welt aufgebracht und entrüstet ist und sagt, Israel, was fällt euch ein nun? Aber bitte sehr. Und wir haben gesehen, neuerdings auch die UNO-Resolutionen, auch Amerika hat jetzt dafür gestimmt. Und es ist fast empörend, wenn man dann nur noch hört, was die Israelis getan haben und nicht mehr hört, was die andere Seite getan hat. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist berichtet worden, dass Körbe da waren mit Steinen, Körbe voll mit Steinen, oben, auf der Mauer. Und es sind dann gesägt nach unten gekommen. Aber Körbe waren aufgestellt, aus denen darunter geworfen wurde. Darüber berichtet dann kein Mensch mehr. So viel Ungerechtigkeit, wie auf Erden jetzt ist, wird wahrscheinlich noch nie gewesen sein. Und selbst in der Presse, in der Berichterstattung, ist so viel Einseitigkeit, dass man darüber böse werden könnte, weil man die Motive, die dahinter stecken, ja einfach durchschauen kann, ohne dass man da die Weisheit Salomos haben müsste. Also geschehen nun in der Tat Dinge in unseren Tagen, die in jeder Weise auf das Ende zeigen. Und das Ende steht nahe bevor. Oft genug haben wir aus Matthäus 24 gelesen, Lukas 21, Lukas 17 und die verschiedenen Stellen in der Heiligen Schrift, die nun tatsächlich von den letzten Tagen, von der letzten Zeit reden und auch dann in den Briefen der Apostel. Paulus hat ja besonders von den letzten Tagen in den Briefen an Timotheus gesprochen. 1. Timotheus, Kapitel 4, von Vers 1. Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in den letzten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden, verführt durch das heuchlerische Gebaren von Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen tragen, Es sind dies Leute, die das Heiraten verbieten und Enthaltsamkeit von Speisen und so weiter und so weiter. Nach außen sehr, sehr schön. Aber Gott durchschaut die Sache. Und das, was äußerlich so heilig und fromm zu betrachten wäre, bezeichnet Gott als Lehren, die von Dämonen herkommen. Es gibt auch unter den Gläubigen sehr nette Menschen. Und wenn man dann von manchen hört, von den Ehezimmern, weil das hier gerade geschrieben steht, dass man das Heiraten verbieten wird. Wisst ihr, dass Gott das geordnet hat am Anfang und gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei? Wer will die göttliche Ordnung außer Kraft setzen? Alles andere sind Ausnahmen. Die Regel ist es nicht. Die Regel ist, dass der Mensch nicht allein sein soll. Gott hat ihm eine Gehilfin geschaffen, die zu ihm passt. Wenn dann aber eine ganze Kirche und viele andere Damen meinen, nicht heiraten zu müssen, dann wird das als ein besonderes Opfer angesehen. Die Bibel beschreibt es hier ganz anders in dem Text, den wir gelesen haben. In 2. Timotheus im 3. Kapitel steht, auch von Vers 1, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn da werden die Menschen selbstsüchtig und geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, schmähsüchtig. Und hier ist ein ganzes Register. Lese, wer Zeit hat und schaut, es erfüllt sich vor unseren Augen. Es hat wirklich nie eine Zeit gegeben wie diese. Ich kann mich noch gut erinnern, auch in unseren Tagen, man hat jedem die Tageszeit geboten, ob man ihn kannte oder nicht. Wenn einer am anderen vorbeiging, guten Morgen, guten Tag. Heute kann jeder an jedem vorbeigehen. Der eine kennt den anderen nicht und sieht ihn nicht. Die Zeiten haben sich so geändert. Und einer ist doch des anderen Feind. Also, die Liebe wird auch in vielen erkalten. Und mit dem Glauben wird es nicht mehr so bestellt sein. Deshalb sagt der Herr, wird der Menschensohn Glauben auf Erden finden, wenn er kommt. Man glaubt heute alles Mögliche. Man glaubt dem Papst, man glaubt den Kirchen, man glaubt den Bischöfen. Man glaubt, man glaubt, man glaubt, man glaubt, aber Gott nicht. Und das ist so der Punkt, um den es geht. Und diejenigen, die an Gott glauben, haben noch Mühe, ihm zu glauben. Nämlich das zu glauben, was er in seinen Worten gesagt hat. Das bringt uns zurück zu Johannes Kapitel 7, als unser Herr sagte, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Glaube an Gott ist wichtig, aber im Jakobus steht, auch der Teufel glaubt und zittert. Nicht nur an Gott zu glauben, sondern zu glauben, was Gott uns in seinem Worte gesagt hat, Amen. Um so Gott Recht zu geben, uns auf seine Seite zu stellen und ihm nicht länger zu widerstehen, sondern dem Feind zu widerstehen und uns Gott zu unterordnen. Amen. Wenn es nun noch um weitere Dinge der Endzeit geht, wir haben es bereits oft genug gesagt, ob es Erdbeben, Hungersnöte, all die Kriege, Kriegsgeschrei, Seuchen verschiedenster Art. Wenn man jetzt die Statistik liest, wie die Seuchen bis hin zum Aids, alles zunimmt und keine Heilung, kein Rezept, keine Lösung. Was ist es? Und es wird immer noch schlimmer auf dieser Erde. Als der Herr sagte, es wird sein, wie es war in den Tagen Noahs und in den Tagen Sodoms und Gomorras, dann müssen wir sagen, Herr, du hast recht gesagt. So ist es. Und noch schlimmer ist es geworden, wie es damals war. Die Gottesfurcht ist von den Menschen gewichen. Die äußere Form der Gottseligkeit, der Religion ist bewahrt geblieben. Aber das Innere, die Verbindung mit Gott, ist nicht mehr da. Deshalb, wie schon am Anfang kurz angedeutet, besteht die Hauptsache darin, dass Menschen durch die Verkündigung des Evangeliums mit dem, um den es bei der Verkündigung geht, in Verbindung gebracht werden mit Jesus Christus, unserem Herrn. Denn es ist nicht nur ein Evangelium, es ist das eine Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Ein anderes gibt es nicht.
Amen.
Und so muss dieses Evangelium zu einem Zeugnis allen Völkern gepredigt werden. Aber stell dir vor, ich würde diese Bibel nehmen und käme nun auch in Salzburg zu irgendeinem Bischof, dem man sehr viel von Salzburg gehört, und der römischen Kirche auch, ich weiß nicht prozentual, wie viel von Salzburg der Kirche gehört. Aber es wird auch immer schwierig, einen Saal zu bekommen. Und wenn man heute nicht am richtigen Tisch Platz nimmt, dann nimmt man gar keinen Platz mehr. Dann bekommt man die Tür gewiesen. Und zum Schluss wird man vielleicht irgendwo auf der Straße landen, um das selbst das Evangelium verkündigen zu müssen. Aber was ich sagen wollte, ist doch Folgendes. Würden wir heute mit der klaren Verkündigung des Wortes Gottes an den Kirchentüren anklopfen? Ich frage Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern in Christo, wer würde uns die Tür dazu öffnen? Wie es war in den Tagen Jesu, so ist es heute. Man will Gott nicht. Da, wo man ihn braucht, und dann nehmen ihn auch Politiker in den Mund. Bibelstellen werden zitiert, dass es nur so brummt. Und mit dem, der es gesprochen hat, möchte man eigentlich nichts zu tun haben. Aber wir leben ja in der Zeit, wo Religion, wo alle Mächte einfach paktieren, wo sie eine gemeinsame Sache machen. Und da habe ich tatsächlich von unserem hochangesehenen Mann, Herrn Ratzinger, einige Aussprüche, wo er ja auch meinte, dass die Leute das beanstanden. Worum geht es? Es geht darum, dass jetzt alle Mächte sich vereinigen, aber ohne Christus im Haupt. Von dieser großen Vereinigung ist nicht Christus das Haupt, sondern man möchte es nicht laut sagen, leise muss man es sagen, der Antichrist wird das Haupt dieser gesamten Zusammensetzung und Konstellation sein. Christus hat die kleine Herde im Auge. Es ist des Vaters Wohlgefallen, der kleinen Herde das Reich zu geben. Und bei dieser kleinen Herde hat er das Sagen. Da ist er der gute Hirte. Und die kleine Herde, das sind die Schafe seiner Weide. Er führet sie, er leitet sie, er nährt sie, er tränkt sie. Er will, dass sie leben und volles Genüge haben. Es wird also in dieser letzten Zeit zwei Dinge geben auf dem geistlichen Sektor. Es wird eine Vereinigung all der Kirchen und kirchlichen Kreise geben, aller Denominationen in der Ökumene über den Weltkirchenrat. Und wir wissen heute schon, wer da das Sagen und das letzte Wort haben wird. Da wird nie drüber gewählt und entschieden werden. Das ist schon lange entschieden. Das ist schon lange entschieden. Und es wird aber auch die kleine Herde geben, wie schon gesagt, die Gemeinde Jesu Christi, die einfach aus Überzeugung und weil sie andere Natur ist, nämlich göttliche Natur, mit diesem Politikum, das nur den religiösen Anstrich hat, nicht mitgehen können. Und diese kleine Herde wird dann als nicht tragbar für die Gesellschaft bezeichnet werden. Denn dann müsste ja alles mitmachen. Die Sache wird ja so schön und so angenehm sein, dass wer da nicht mitmacht, der muss ja nicht ganz bei Trost sein. Eine solch schöne Sache, da nun vielleicht nicht nur nicht mitmachen, sondern auch noch ablehnen und so weiter. Aber wir haben aus diesem Worte Gottes erkannt, worum es geht. Nicht, auch nicht der Scheinfriede, ihn jetzt Politiker erreichen und der dann eingesegnet werden wird, sondern der Friede mit Gott. Der Friede mit Gott, von dem Paulus an die Römer schreibt. So haben wir also Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wer einen Frieden schmiedet, ohne Frieden mit Gott, durch Jesus Christus gefunden zu haben, muss sich sagen lassen, das ist ein politisch-religiöser Scheinfriede, der zum Scheitern verurteilt ist.
Amen.
Nur der Friede mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, hat Bestand für eine Zukunft und auch für die Ewigkeit. Aber auch das dürfte man schon nicht allzu laut sagen. Denn diese Leute, wie schon gesagt, verwenden ja immer wieder den Namen Gottes, um so vor den Menschen noch den frommen Eindruck zu schinden und auch sehr gut dazustehen. In diesen Worten, die wir gelesen haben, wir können andere noch in aller Kürze hinzufügen oder sie zumindest zitieren, geht es wirklich darum, jetzt die Verheißungen zu erkennen, die Gott den Gläubigen gegeben hat. So wie es Voraussagen gibt, was nun die politische und die religiöse Entwicklung betrifft, so gibt es auch Voraussagen für die Gemeinde des Herrn, zum Beispiel, dass er einen Propheten senden wollte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und von diesem Tag des Herrn, die Schriften, die möchte ich nun wirklich lesen, damit es alle wissen, dass sie auch so in der Bibel geschrieben steht. 2. Petrus, 3. Kapitel, Vers 10. Kommen, aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb? An ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen, und die Erde wird mit allen Menschen werden, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. Das hat nicht ich gesagt. Das hat Gott im Alten und im Neuen Testament gesagt. Im Propheten Malachi möchte ich lesen. Malachi, das letzte Kapitel. Hier steht in Vers 19 geschrieben, denn wisset wohl, es kommt der Tag brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und verbrennen wird sie der Tag, der da kommt. Dieser Tag kommt. Und sofern jetzt der Tag der Gnade und der Tag des Heils zu Ende geht, und der geht zu Ende. Ich habe es in dem kleinen Traktat geschrieben, Vision 7000. Ich bitte, dass alle eine Kopie nachher davon mitnehmen. Aber bei Gott ist ein Tag wie unsere 1000 Jahre. So steht es im Alten und Neuen Testament geschrieben. Und wenn wir dann bedenken, dass Gott die Welt schuf in 6 Tagen und er ruhte am 7. Tag. Er segnete und heiligte den 7. Tag und ruhte von all seinen Werken. Dann nahmen wir uns jetzt, grob gerechnet, tatsächlich den 6000 Jahren von Adam. Und das 7. Jahrtausend wird in der Tat gemäß dem Wort Gottes, speziell Offenbarung 20, das 1000-jährige Friedensreich Christi auf Erden sein. Also 2000 Jahre etwa von Adam bis Abraham, wieder 2000 etwa von Abraham bis Christus. Und jetzt nahen wir uns eben diesen nächsten vom 3. 2000 Jahren. Und das 7. Jahrtausend wird tatsächlich das 1000-jährige Reich sein. Und dann wird danach die Zeit in die Ewigkeit wieder münden. Wir sind in jeder Weise in der letzten Generation angekommen. Niemand weiß, wie viele Jahre es noch sein mögen. Keiner. Aber jetzt zu spekulieren, dass es nur noch wer weiß, wie lange dauern wird, wäre falsch. Aber zu sagen, ja gut, dann brauche ich ja nichts mehr zu tun, wenn es so ist, wäre auch falsch. Nüchtern zu bleiben, sich zu Gott zu bekehren, für den Herrn zu leben, ihm zu dienen und zu folgen, sich zubereiten zu lassen, eben auf den glorreichen Tag der Wiederkunft unseres Herrn. Das ist doch das Gebot der Stunde. Nicht unnüchtern werden und vielleicht sogar auf die Straßen gehen und etwas wirr dahin sprechen, sondern klar und nüchtern bis zum Ende bleiben. Hier haben wir gelesen, wisset wohl, es kommt der Tag. Und das ist der Tag des Herrn. und er wird brennen wie ein Ofen. Gerade über den Tag des Herrn gibt es so viele Bibelstellen im Alten und dann auch im Neuen Testament. Einen der gewaltigsten noch im Alten ist Jesaja Kapitel 13. Da möchte ich eben nur 2, 3 Verse lesen. Jesaja Kapitel 13 von Vers 6. Heulet, denn nahe ist der Tag des Herrn. Wie ein Wetterschlag kommt er vom Allmächtigen. Dann hangen alle Arme schlaff herab und jedes Menschenherz verzagt. Sie geraten in Bestürzung, Krämpfe und Wehen befallen sie. Wie ein Weib in Geburtsnöten winden sie sich. Einer starrt den anderen an. Ihre Gesichter glühen wie von Feuerröte übergossen. Und damit wir alle genau wissen, in welchem Zusammenhang das hier gesagt wird, speziell von dem Tag des Herrn und was mit diesem Tag des Herrn verbunden sein wird, möchte ich das noch einmal sehr deutlich lesen. Und zwar aus dem Propheten Joel. Aus dem Propheten Joel lesen wir im 3. Kapitel, Joel Kapitel 3, Joel Kapitel 3, und ihr werdet sehen, dass der Tag des Herrn schon mit dem großen Aufmarsch des Militärs im Zusammenhang steht, wie es jetzt bereits eingeläutet ist. Das sage nicht ich, das sagt uns Gottes Wort. Und ich möchte es jetzt hier deutlichst vorlesen. Joel Kapitel 2 von Vers 1. Stoßt in die Posaune auf dem Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berge, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt heran. Ja, er steht nahe bevor, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie Morgengrauen liegt er über die Berge ausgebreitet, ein großes, starkes Kriegsvolk, wie seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und in Zukunft keines wieder sein wird, bis in die Jahre der fernsten Geschlechter. Im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn wird im gleichen Atemzug von dem großen Kriegsheer, das seit Beginn der Menschheit noch nicht in dem Ausmaß da war, gesprochen. Und wie vorhin schon gesagt, alles deutet wirklich darauf hin. Und wenn jemand meint, wir sind hier, um Panikstimmung hervorzurufen, der hat sich getäuscht. Aber wir können unmöglich verschweigen, was wir aufgrund des Wortes Gottes jetzt erkennen. Es muss verkündigt werden. Es muss gesagt werden. Und wenn dann die Menschen nicht hören, dann sind sie trotzdem ohne Entschuldigung, dann haben sie die Warnung eben nicht ernst genommen. Denn schaut, es wird so viel von dem Tag des Herrn gesprochen. Hier wird es präzisiert. Hier wird uns jetzt zusammen ganz genau gezeigt, wie der Tag des Herrn seine Einleitung finden wird. Und so haben wir es jetzt ja auch gelesen. Der Tag des Herrn kommt heran. Ja, er steht nahe bevor. Ein Tag der Finsternis, des Dunkels, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie Morgengrauen liegt er über die Berge ausgebreitet, ein großes, starkes Kriegsvolk, wie seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und in Zukunft keines wieder sein wird, bis in die Jahre der fernsten Geschlechter. Das Bruder Müller, wir, die wir Gottes Wort kennen, wissen, dass hier dann Gog und Magog Offenbarung 20, wenn Satan losgelassen wird, aus dem Gefängnis, wenn hier die Rede ist, bis in die Jahre der fernsten Geschlechter. Aber kommen wir hier zu unserem Thema und zu unserer Zeit. Das, was jetzt dort so aus aller Welt zusammengefasst worden ist, hat uns nur gezeigt, wie schnell eine solche Aktion möglich sein kann. Und es braucht und es wird auch so kommen, und dafür sind wir ja nun auch gescheit genug, um zu wissen, dass die gesamten Palästinenser keine Ruhe mehr geben werden. Das geht nicht mehr. Hisbollah, der Heilige Krieg, der wird so seine Einleitungen haben. Es gibt keine Ruhe mehr und keinen Frieden in der Region, bis Gott Ruhe und Frieden schaffen wird auf seine Art und Weise. Aber was sich sehr deutlich abzeichnet, ist eben, dass die letzte Phase jetzt tatsächlich vor unseren Augen deutlich eingeleitet wird. Und wie eben auch schon angedeutet, wenn nun da weiter geschürt wird und 18, 20-jährige Jungs, die ja eigentlich gar keinen Krieg möchten, aber denen wird gesagt, Allah wird dich in Gnaden ansehen, wenn du das und das tust. Das ist dein Paradies. Das wird den Leuten gesagt. Und schon tun sie es. Und es wird also die Spannungen so anheizen, dass die Weltöffentlichkeit sich gezwungen sehen wird, zu handeln. Das wird nicht anders gehen. Das wird eine wirklich erzwungene Sache sein. Aber dann, wenn die Welt zu handeln beginnt oder meint, den Riesenschlag führen zu können, dann schlägt Gott zu. Lies euch mal eine Stelle, was Gott dann noch machen wird, vor. Ich weiß nicht, ich freue mich nicht darüber, dass Menschen umkommen werden. Nein, aber darüber, dass Gott sich verherrlichen wird. Und dass er der gesamten Menschheit doch zeigen wird, dass nicht sie das Sagen haben, sondern dass er das letzte Wort spricht im Himmel und auch auf Erden, über Israel und über die Völker. Hesekiel 38, von Vers 22. Und ich will das Strafgericht an ihm vollziehen, durch Pest und Blutvergießen, durch Wolkenbrüche und Hagelsteine, Feuer und Schwefel will ich regnen lassen auf ihn und auf all seine Kriegsscharen und auf die vielen Völker, die bei ihm sind. Ja, ich will meine Größe und meine Heiligkeit erweisen und mich vor den Augen vieler Völker kundtun, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Also, Gott wird Feuer und Schwefel vermischt mit Hagelgestein vom Himmel herunter prasseln lassen. Und siehe da, es wird ein schreckliches Ende nehmen mit all diesen großen Völkern, die da als Heer aufmarschiert sind. Um es auch noch deutlich mit Offenbarung 19 zu verbinden, lese ich aus Hesekiel 39, ja, von Vers 8 oder 9 werde ich nicht lesen, aber da steht's, dass sie 7 Jahre lang Feuer machen werden mit den Waffen, die übrig bleiben. Und das steht in Vers 10 geschrieben, Vers 9 und Vers 10 in Hesekiel 39. Und in Vers 11 steht, dass sie 7 Monate lang mit dem Begräbnis zu tun haben werden, um das Land zu reinigen. Man kann sich also vorstellen, was da beerdigt werden muss, wenn 7 Monate benötigt werden, um die Beerdigung dieser Menschen, die da zu Tode kommen, zu bewerkstelligen. Ich möchte allerdings nicht dabei sein, wenn da beerdigt wird. Aber wie gesagt, so steht es im Worte Gottes und so wird es sein. Ich lese Vers 12, wie er geschrieben steht. Das Haus Israel wird dann 7 Monate lang mit ihrem Begräbnis zu tun haben, um das Land zu reinigen. So steht es geschrieben. In Vers 17 steht, du aber Menschensohn, so hat der Herr, Gott der Herr gesprochen, sage zu den Vögeln, zu allem Getier, das Flügel hat, und zu allen Raubtieren des Feldes, versammelt euch und kommt herbei, scharrt euch von allen Seiten her zusammen zu meinem Opferschmaus, den ich euch veranstalte, zu dem großen Opferschmaus auf den Bergen Israels. Ihr sollt Fleisch fressen und Blut trinken, Fleisch von Heeresführern sollt ihr fressen und das Blut von Fürsten, von den Fürsten der Erde trinken und so weiter und so weiter. Ja, da wird reichlich gedeckt sein. Und die Vögel des Himmels werden sich da für eine ganz kurze Zeit, bis die Beerdigung stattgefunden hat, werden die sich dort schon an der Mahlzeit bedienen. Aber das Gleiche steht auch in Offenbarung 19, nur damit ihr wisst, dass es tatsächlich vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches geschehen wird. Und zwar Offenbarung 19 von Vers 11 wird uns ja berichtet, wie der Herr als König der Könige dann herabkommt, um auch den letzten Krieg zu führen und so weiter. Und in Vers 17 steht, Offenbarung 19, Vers 17, dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes. Ihr sollt Fleisch fressen von Königen Fleisch, von Kriegsobersten Fleisch, von Stärken und so weiter und so weiter. Hundertprozentig im Neuen und im Alten Testament das Gleiche, weil derselbe Vorgang beschrieben wird in den Propheten und auch von den Aposteln. Fassen wir bitte zusammen, worum es uns heute Nachmittag hier geht. Es geht erstens darum, dass wir jetzt erkennen, dass die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, nahe bevorsteht. Er gab die Verheißung in Johannes 14, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Und wenn jetzt die Zeit ihre Erfüllung findet, wird er wiederkommen, um die Seinen zu sich zu nehmen. Und wir werden dann mit ihm in der Herrlichkeit sein, während die Katastrophen über diese Erde hereinbrechen. Im Augenblick sind wir die Verhöhnten, die Verspotteten. Dann aber werden wir diejenigen sein, die sich freuen und bei dem Herrn am Hochzeitsmahl teilnehmen werden. Aber in der Zeit werden dann eben die schrecklichen Gerichte kommen und dann auch die Endabrechnung mit allen Feinden Gottes, die ja zugleich Feinde Israels sind. Wer ein Feind Israels ist, der ist ein erklärter Feind Gottes. Amen. Niemand kann sagen, er liebe Gott und hasse Israel. Ein solcher Mensch lasse sich den Verstand einmal klar machen. Gott ist der Gott Israels. Ja, er hat sein Volk erwählt. Und wer das Volk Israel antastet, so spricht Gott der Herr, der taste seinen Augapfel an. Amen. Und so müssen wir auch das einmal klar aussprechen. Also, und dann hat der Herr uns doch die deutlichen Zeichen der Endzeit gegeben mit all den Katastrophen. Und nun mag es sein, dass wir einmal sagen, ja gut, bis jetzt hat es uns ja noch nicht so sehr getroffen. Noch ist ja auch nicht aller Tage Abend. Ja. Auf einem Ende der Welt ist Hungersnot, auf dem anderen sind Überschwemmungen, auf dem dritten sind Erdbeben. Es gibt ja auf der Erde verteilt all diese Katastrophen. Die sind ja nicht alle in Salzburg, in Österreich oder hier in Bayern. Die sind auf der ganzen Erde verteilt. Überall kann demzufolge gesagt werden, die Schrift ist vor unseren Augen erfüllt. Paulus schaute, wie wir alle wissen, gemäß dem, was er an die Thessalonicher im 1. Thessalonicher 5 von Vers 1 geschrieben hat. Er schaute an das Ende der Endzeit und er sah in der Tat alles in Ruhe und Frieden und Sicherheit gebettet. Nicht mehr Kriege und Kriegsgeschrei, nicht nur Hungersnöte und teure Zeiten waren dann die Hauptsache. Die Hauptsache zum Zeitpunkt des Endes wird einfach sein, Friede und Sicherheit. Und auf diesen Frieden arbeitet alles hin. Um diese Sicherheit geht es jetzt in einer sehr schnellen Weise. Und wie ich auch schon vorhin sagte, die Dinge überschlagen sich. An diesem Wochenende sind die 12 wieder in Rom versammelt, um alles wieder weiter zu ordnen und zu bestimmen. Wie es mit der Europäischen Zentralbank alles so schön werden soll und so weiter. Und es werden alle mitmachen. Die einen im Hinzug, die anderen im Rückzug. Am Schluss wird alles. Auch die EFTA-Länder, alle werden mit zur Partie gehören, weil sie geografisch einfach zu dem altrömischen Reich gehören. Und da kann sich niemand sträuben. Auch eine so gut situierte Schweiz nicht. Alles, der einem hingehen, der andere beim Zurückkommen. Aber eingepackt werden alle, weil es eben dazu gehört. Sind wir froh darüber, dass wir es miterleben, aber dass wir daraus erkennen dürfen, wie weit Zeit fortgeschritten ist. Das ist jetzt die Hauptsache. Und bei diesem Zusammenschluss ist eins sehr wichtig, weil es ja auch ein religiöser Zusammenschluss ist. Unter dem Haupt des Antichristen. Dass man da also klar sich äußern muss und auch eine klare Stellung einnehmen muss zu Christus hin, für ihn und sein Wort. Und sich ganz deutlich auf die Seite des Herrn stellen. Amen. Nicht mit der breiten Masse mitgehen. So angenehm das für uns menschlich auch wäre. Aber das ist nicht der Weg der Gemeinde des Herrn. Der Weg der Gemeinde ist der schmale Weg, der zum Leben führt, und nicht der breite, der zum Verderben führt. Die Schlagworte Friede und Sicherheit haben seit den Tagen Gorbatschows ja eine besondere Bedeutung bekommen, haben Schlagzeilen gemacht und machen sie immer noch. Wie gesagt, in ganz Europa ist in den letzten Tagen oder in den letzten Monaten seit Oktober, November letzten Jahres so viel geschehen. Die meisten hätten es nicht für möglich gehalten. Und ich sage euch schon heute, wenn der Herr uns noch ein oder zwei Jahre gibt, wie viel es sein mögen, ich weiß es nicht, auf 100 oder 10, Gott weiß es, aber wir werden immer wieder zurückschauen können und sagen, das hätten wir so schnell nicht alles erwartet, bis hin, dass Gott sich offenbaren wird, sein Wort bestätigen wird, sein Volk segnen wird, seine Verheißungen einlösen wird, so dass auch wir einmal sagen könnten, an uns hat sich Gottes Wort auch erfüllt. Es genügt nicht, wenn wir nur sagen können, es erfüllt sich jetzt politisch und dann an Israel und in der Welt. Schön wird der Tag sein, an dem wir sagen können, heute, jetzt hat sich Gottes Wort als wahr an uns bestätigt. Dann werden wir es richtig jubeln und jauchzen können. Heute betrachten wir das alles ja mit einer gewissen Wehmut. Es schmerzt doch, wenn man sieht, wie alles so den Weg ins Verderben geht. Dennoch sind wir Gott dankbar, dass wir die Gesamtentwicklung im Licht des prophetischen Wortes sehen und betrachten können und ausrufen dürfen, wie Petrus damals tat, umso fester leuchtet uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Und dann kommt die Mahnung. Und ihr tut wohl darauf zu achten, wie auf ein helles Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Gottes geoffenbartes Wort ist ein Licht auf unserem Wege geworden, ist unseres Fußes Leuchte geworden. Dafür sind wir unserem Gott dankbar. Nur abschließend noch die Mahnung. Sollte jemand in unserer Mitte sein, der sein Leben dem Herrn noch nicht geweiht hat, noch überlegt, ob es zu tun wäre oder nicht, lasst euch das Wort zu Herzen gehen aus dem Psalm und aus dem Hebräerbrief. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Der Herr lässt seinen letzten Ruf erschallen. Kommet her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und dann das Wort. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Heute ist noch Gnadenzeit. Noch ist der Tag des Heils. Aber wehe, wenn der zu Ende ist. Und er geht zu Ende. So gewiss Gott Gott ist und einen Zeitplan für die Menschheit festgelegt hat und wir jetzt am Ende der Gnadenzeit leben, so gewiss wird der Tag des Heils in Kürze zu Ende gegangen sein. Und der schreckliche Tag des Herrn mit den Gerichten wird über diese Erde hereinbrechen. Es wird nach dem Zeugnis der Schrift und nach den Zeichen der Zeit, nach der Erfüllung biblischer Prophetie in unserer Generation geschehen.
Amen.
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wer sich für den Herrn entscheiden möchte, der nutze keine Bedenkzeit, sondern die Gelegenheit, die Gott uns gegeben hat, unsere Entscheidung für ihn zu treffen. Ausreden sind bei Gott nicht gefragt, sondern nur die Entscheidung. Die einen könnten sagen, hier, die jungen Leute könnten sagen, ja, ich bin noch zu jung. Die alten könnten sagen, ja, ich habe noch Zeit. Und eine könnte, ich habe mir eine Frau genommen, ich kann nicht kommen. Ich habe meinen Acker gekauft, den muss ich erstmal bestellen. Ihr kennt ja die Bibel. Alle haben ihre Ausreden gesucht. Und der Herr war traurig. Sehr traurig. Er wurde sogar böse und sandte Knechte neu aus. Mit der Botschaft, geht an die Hecken, an die Zäune, auf die Straßen, ladet ein und bringt herein. Wen ihr findet, bringt herein. Das ist jetzt die Zeit. Die letzte Einladung ergeht jetzt. Und wer gerufen wird, wer das Wort hört, den wird es nicht mehr loslassen. Das Wort wird in denen bleiben, als Ruf, als göttlicher Ruf, die es gehört haben, und wird sie ziehen, bis sie zum Herrn gekommen sind. Es geschehe heute aus Gnaden. Amen. Wir erheben uns noch zum Gebet. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für diesen Tag. Danken dir für dein teures und heiliges Wort. Danken dir für den Aufschluss, für die Klarheit, für die Erleuchtung und Offenbarung deines Geistes. Geliebter Herr, du hast uns Gnade vor dir finden lassen. Wir bitten für alle diejenigen, die ihre Hände erhoben haben. Geliebter Heiland, segne sie, rette sie, vergib ihnen, nimm sie an als Söhne und Töchter Gottes, auch alle diejenigen, die du gerufen hast, die aber nicht den Mut hatten, ihre Hand zu heben, sei ihnen gnädig um deines Namens willen. Lass niemand verloren gehen, o Herr, sondern rette, sei gnädig und mach selig, solange die Gnadenzeit noch währt und der Tag des Heils noch da ist, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Treuer Gott, wir kommen auch mit all den Gebetsanliegen, mit allen Fürbitten, die auch des einen und des anderen Nöte zum Ausdruck bringen, o Herr. Wir bitten dich gemeinsam, sei uns allen gnädig, erhöre unsere Gebete, unsere Fürbitten mögen vor deinem Gnadenthron kommen, beantworte in Kürze, bestätige dein Wort und segne dein Volk. Geliebter Herr, nochmals danken wir dir gemeinsam für diesen erlebten Nachmittag. Wir haben uns vergegenwärtigen dürfen, o Gott, dass du alles genau vorausgesagt und im Voraus niederschreiben ließest, damit wir wissen, wenn es sich anschickt zu geschehen, dass die Zeit nahe gerückt ist. Treuer Gott, habe innigen Dank für das prophetische Wort, für die tatsächliche himmlische Belehrung und Erleuchtung. Ach Herr, wir danken dir auch dafür, dass du deinen Knecht und Boten in unseren Tagen sandest, um uns aufmerksam zu machen auf die verschiedenen Dinge, die wir nicht gewusst hätten von selber. Habe Dank für deine Fürsorge, für alle Gnadenerweisungen. Bitte rette alle, befreie und segne alle aus dem Reichtum deiner Gnade in Jesu heiligem Namen. Amen.
Amen.
Amen.